Bin zum ersten Mal hier in Mademühlen in diesem Gemeindehaus und Kompliment. Also Sie wissen das ja, wie schön das hier alles ist, aber ich habe das Kaffee eben gesehen und alles, aber wirklich Kompliment. Sie haben hier ein sehr schönes Gemeindehaus, in dem Sie hier arbeiten können. Mein Name ist Burkhard Rhein, wie gesagt zum ersten Mal hier. Ich komme ursprünglich, aufgewachsen bin ich in Eibelshausen, also auch Dillkreis. Habe in Dillenburg Abitur gemacht, war in Rennerod in der Grundausbildung und bin dann am Theologischen Seminar in Ebersbach gewesen, habe meine Frau geheiratet, wir haben die erste Dienststelle in München gehabt, da sind unsere beiden Kinder geboren, dann waren wir in Erlangen 10 Jahre, dann in Marburg, wo wir auch noch wohnen, und von Marburg aus die letzten 10 Jahre war ich in Hartenrod, Schlierbach, in Bad Endbach als Pastor tätig. Jetzt bin ich so im aktiven Ruhestand. Im Kreisvorstand unseres Mittelhessenkreises bin ich ehrenamtlich und ja, und freue mich hier zum Beispiel einfach bei euch zu sein. Vergeben, das ist so das Thema dieses Gottesdienstes mit einem Fragezeichen, weil manchmal fragt man sich das, soll ich wirklich vergeben? Aber dahinter steht schon das Ausrufungszeichen, ja, du vergibst. Also in diesem Spannungsfeld geht es heute um dieses Thema, was für das Zusammenleben von Menschen sehr wichtig ist. Überall, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich begegnen, da gibt's auch Schwierigkeiten. Bald hat der eine aus Versehen dem anderen aufs Füßchen getreten. Oder schnell hat einer dem Nächsten mit Wort und Tat eine saftige Ohrfeige verpasst. Und hier macht die Gemeinde Jesu leider keine Ausnahme. Jesus war sich da völlig klar im Blick auf seine Gemeinde und hat in Matthäus 18, der sogenannten Gemeinderede, deshalb so einiges aufgezeigt, wie er sich das Zusammenleben vorstellt. Und im letzten Teil geht es Jesus um gegenseitige Vergebungsbereitschaft. Ausgelöst wird seine Stellungnahme hierzu durch eine Frage von Petrus. Der Petrus kannte Jesus ja mittlerweile und er wusste, dass für Jesus das Stichwort Vergebung schon was Wichtiges ist. Und gerade in der Gemeinde ist Vergebung großgeschrieben. Aber ihm, dem temperamentvollen Choleriker, bereitet eines Kopfzerbrechen. Dem anderen vergeben ist klar, na klar. Aber irgendwo muss das auch eine Grenze haben. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch, ich kann ja nicht unbegrenzt vergeben. Irgendwann platzt mir der Kragen. Die Nachsicht mit dem anderen muss irgendwo auch mal eine Grenze haben. Und der heißblütige Petrus macht dann einen interessanten Vorschlag. Er sagt, reicht 7-mal vergeben aus. Und Petrus war sich sicher, dass er jetzt einen ganz großzügigen Vorschlag gemacht hatte. Zu seiner Zeit lehrten berühmte Theologen, dass Gott die gleiche Sünde nur 2 oder 3-mal vergebe. Wenn man dann ein 4. Mal kommt und um Vergebung bittet, wird es schwierig von Gottes Seite her. Und daraus wurde geschlossen, dass auch Menschen ja höchstens 3-mal so vergeben müssen. Aber Petrus bietet volle, runde, 7-malige Vergebung an. Und vielleicht hat er den Hintergedanken, jetzt gleich wird Jesus mich für meinen Übereifer loben und sagen, ganz so viel musst du auch nicht machen. Petrus interessiert das also, wann er mit der Vergebung aufhören darf. Das ist grundsätzlich interessanter, wann wir mit der Nächstenliebe aufhören können, als damit anzufangen. Es ist beruhigend, eine Grenze zu kennen, denn dann weiß ich, was genug ist. 7-mal vergeben ist das großzügige Angebot des Petrus. Mehr wird ja wohl keiner verlangen. Die Antwort auf die Frage von Petrus sieht dann aber ganz, ganz anders aus. Ich lese uns Matthäus 18, die Verse 21 und 22. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete, nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Eine merkwürdige Antwort. Nicht sieben, sondern 70 mal, ja. Also 490 wäre das. Man könnte auch davon ausgehen, dass es vielleicht 77 ist. Es gibt eine hebräische Vorlage, wo die Zahl auch verwendet wird. Lamech in 1. Mose 4 verwendet die Zahl. Und da meint er damit, wenn einer an mir etwas tut, ein Vergehen, dann werde ich das 77-fach rächen. Also totale Vergeltung hat dieser Lamech angekündigt. Und Jesus kehrt die Aussage um. Ihm geht es um totale Vergebung. Jesus wäre falsch verstanden, wenn wir die Strichliste von 7 erweitern würden auf 77, bis zu der wir hinzählen. Diese Zahl hier ist nicht dazu gedacht, dass man bis dahin zählt und dann zurückschlägt. Nein, Jesus geht es um totale Vergebung. Erst wo nicht mehr gezählt wird, findet wirklich Beseitigung der Schuld statt und nicht nur Aufschieb. Jesus verlangt das von seinen Leuten, dass sie unbegrenzt vergeben. Und jetzt drängt sich die Frage auf, ist das nicht eine Überforderung? Übersteigt diese Forderung von Jesus nicht alle menschlichen Möglichkeiten? Ist es nicht regelrecht brutal, sowas zu verlangen? Der Vorschlag von Petrus, der ist da interessanter, der ist auch eher realisierbar. Und damit diese merkwürdige, diese überraschende Antwort nicht missverstanden wird, erläutert Jesus das, was er damit meint, mit dem Gleichnis, was Petronella uns eben vorgelesen hat. Jesus erzählt, wie ein König von seinen Dienern Rechenschaft verlangt. Bei der Abrechnung kommt die Veruntreuung eines Milliardenbetrages an den Tag. 10.000 Talente hat dieser Knecht veruntreut. 10.000, das war die größte Zahl, mit der man in Palästina damals rechnete. Und ein Talent, das war die schwerste und die größte Gewichts- und Währungseinheit. Eine Rekordsumme ist unterschlagen. Und die Höhe der Schuld wird erst richtig bewusst, wenn dazu gesagt ist, dass das Steueraufkommen von ganz Galiläa und Paräa im Laufe eines Jahres 200 Talente waren. Und das Jahreseinkommen von Herodes dem Großen in ganz Judäa waren 900 Talente. So ein Staatshaushalt ist ja schon eine große Summe. Aber jetzt geht es um 10.000 Talente, die hinterzogen worden sind. Und der Knecht hat das Geld nicht mehr. Er kann es nicht zurückzahlen. Und kein Wunder, dass jetzt kurzer Prozess gemacht wird. Der verschuldete Diener soll verkauft werden, mit ihm seine ganze Familie, sein ganzer Besitz. Wobei der Verkauf von Kindern damals nur in äußerst schwierigen Situationen vorkam. Und das macht ja auch deutlich, dass der Vater absolut nichts mehr besaß. Aber der Verkauf der Frau, das war in Israel eigentlich unüblich. Nur ausländische Könige griffen zu dieser Maßnahme. Der Knecht wird mit seiner ganzen Familie verkauft. Das zeigt die Hoffnungslosigkeit seiner Lage an. Wobei selbst dieser Verkauf diese Summe ja nicht wieder zurückbringt. Obwohl die Veruntreuung nie wieder gut zu machen ist, wirft sich jetzt der Schuldige dem Herrn vor die Füße. Er wagt, um einen Zahlungsaufschub zu bitten. Habe Geduld wegen mir, ich werde alles zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie er das sich machen wird, lebenslang die Schuld abbezahlen, aber er verspricht es halt mal. Ein unerfüllbares Notversprechen. Und dann geschieht das Unerwartete. Der Herr hat Mitleid und erbarmt sich. Nicht nur der geforderte Zahlungsaufschub wird bewilligt, sondern die Schuld wird komplett erlassen. Der Mann ist frei. Normal wird ja in Geldzahlen kein Spaß verstanden, da muss auf Heller und Pfennig zurückgezahlt werden. Aber hier kommt es zum Freispruch. Damit war nicht zu rechnen. Die Bestrafung war logisch, die Begnadigung unlogisch. Das Leben des Knechtes war verfuscht, aber das Leben des Mannes wurde neu, weil dieser König so barmherzig mit ihm ist. Manchem ist sicher längst aufgefallen, hinter dieser Gestalt des Königs schimmert Gott, der Herr aller Herren und der Herr aller Menschen hindurch. In diesem Gleichnis beschreibt Jesus, wie das ist, wenn sein Vater Schuld vergibt. Wie der Herr im Gleichnis, so geht Gott mit jedem Menschen um, der mit seinem Schuldenberg nicht mehr ein- und ausweist. Gott handelt so, wenn man ihn bittet, Schuld zu vergeben. Und sein Schuldenerlass ermöglicht neues Leben. Und das ist für Gott aber nicht mit einem Strich oder mit einer Handbewegung geschehen. Das kostet eine Rekordsumme. Wir gehen auf Karfreitag zu. Und wer betrachtet, was Jesus am Kreuz getan hat, der begreift, dass dieser Begnadigungsakt für Gott kein Kinderspiel war. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele. Und wo Gott vergibt, da wird die Welt neu. Da stehen die bisherigen Verhältnisse in einem neuen Licht. Gott nimmt mir meine Schuld, mein Versagen, mein misslungenes Leben und er gibt neuen Lebensraum, in dem Leben gelingen kann. Wer mit Gottes Vergebung Erfahrung macht, der erlebt ganz große Erleichterung, ganz große Freude. Kommen wir zurück zu dieser Beispielgeschichte. Nach diesem einmaligen Schuldenerlass erwartet man eigentlich jetzt einen Knecht, der so mit Freudensprüngen durch die Stadt rennt, zu einem Freudenfest einlädt. Aber stattdessen schildert Jesus jetzt eine Begegnung, die dem bisherigen Geschehen ähnelt. Der Unterschied besteht in umgekehrten Rollen. Unser Knecht trifft jetzt einen, der ihm 100 Denare schuldet. Er ist also jetzt der Gläubiger, der andere schuldet ihm etwas. Und hier, wie im ersten Teil, kann der Schuldner nicht mehr zahlen. Daher kommt es auch hier zu einer Drohung. Auch hier fällt der Schuldner zu Boden, bittet um Zahlungsaufschub. Übrigens fast mit den gleichen Worten, die vorher unser Knecht gebrauchte. Und all diese Ähnlichkeiten, die drängen darauf, dass es auch jetzt hier zu einem Freispruch kommt. Ja, man erwartet von dem Knecht, der soeben an sich selbst erlebt hat, was Barmherzigkeit ist, dass dieser doch jetzt auch gnädig ist. Und man rechnet umso mehr damit, jetzt geht es ja auch nicht um so eine Rekordsumme, sondern, wen es genau interessiert, um ein Millionenstel. Aber auch hier läuft die Erzählung gegen alle Erwartungen. Es kommt nicht zu dem entgegengesehenen Freispruch, sondern zur gnadenlosen Verurteilung. Eigentlich wird man gleich zu Beginn der zweiten Szene geschockt durch die Brutalität, mit der der Knecht seinen Mitknecht behandelt. Er packt den Mitknecht an der Gurgel, versucht ihn den Hals zuzuschnüren, damit sein Opfer nicht entrinnen kann. Man ist entsetzt, dass dieser Knecht so abscheulich mit diesem Mann handelt, nachdem ihm doch so eine große Barmherzigkeit erwiesen worden ist. So ganz für sich betrachtet tut dieser Knecht freilich kein Unrecht. Er fordert nur eine Schuld zurück. Und dazu hat jede Bank, jeder Geldverleiher das Recht. Und ganz für sich genommen sind auch 100 Denare kein Centbetrag. Ein Denar, das war der Tageslohn für einen Arbeiter. Wenn wir heute vielleicht mal 100 Euro ansetzen, dann entspräche die Summe von 100 Denaren ungefähr 10.000 Euro. Also für sich genommen schon auch ein stattlicher Betrag. Aber nun steht diese zweite Szene im Zusammenhang mit dem großen Erbarmen des Königs. Und dieses Erbarmen bewirkte kein Echo bei ihm, sodass er jetzt seinerseits barmherzig wäre. Von dieser Barmherzigkeit war er nicht so beeindruckt, dass das auf ihn abgefärbt hätte. Dieser Knecht verhält sich hier so, als ob er noch nie Erbarmen erlebt hätte. Und gerade das Verhalten ist es, was einem abstößt. Angewidert sagt man sich, wie kann der nur so hart sein? So will ich nie sein. So ein böser Knecht. Als ich ein Kind war und in der Sonntagsschule saß, weiß ich noch, wie ich das Gleichnis zum ersten Mal hörte, da habe ich mich geärgert über dieses Verhalten. Ich war wütend, dass dieser Knecht so gemein sein konnte. Entsetzt distanziert man sich von diesem ekelhaften Verhalten, diesem abschreckenden Beispiel. Oder man durchschaut bereits hier, was Jesus mit dieser Erzählung beabsichtigt und wird vielleicht traurig über sich selbst. Jesus hält jedem Hörer dieses Gleichnisses einen Spiegel vor. Und er zeigt, wie ekelhaft ich mich verhalte, wenn ich anderen nicht vergebe. Denn schließlich hat Gott auch mich mit übergroßem Erbarmen begnadigt. Und jetzt erwartet Gott auch von mir ein Echo auf seine großherzige Tat. Vielleicht kann jetzt jeder einmal nachdenken und sich überlegen, wer so seine Mitknechte sind, die ihm etwas schulden. Dann denkst du vielleicht, na, der da vorne kennt mich ja nicht, aber wenn der wüsste, dass hinter mir der sitzt, dem ich seit einiger Zeit ausweiche, weil ich seine Art nicht leiden kann. Irgendwas stört mich an ihm. Oder da drüben sitzt diejenige, mit der ich Schwierigkeiten habe, weil die mich vor anderem mal ausgelacht hat. Und da gibt's hier auch noch den, über den ich mich immer ärgern muss, weil der mich öfters herabsetzt. Der hat so eine grobe Art im Umgang mit anderen. Jesus sagt in dieser Gemeinderede, wenn dein Bruder und auch deine Schwester ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Stattdessen ist es eigentlich viel leichter, nach dem Grundsatz zu handeln, wenn dein Bruder oder deine Schwester ein Unrecht begangen haben, dann tratsche über sie, stelle ihnen hin und wieder ein Bein, vielleicht ändern die sich ja dann mal eines Tages. Das ist viel einfacher als ein offenes Wort. Aber so kommt keine Vergebung zustande, die für alle erleichternd ist. Natürlich bist ganz für sich genommen du völlig im Recht. Ein neutraler Richter würde den anderen wirklich schuldig sprechen. Und manchmal kommen auch stattliche Beträge zusammen, die andere dir schulden. Aber auch du stehst in Zusammenhang mit Gottes Gnade. Von Gottes Vergebung bist du abhängig. Und wie kann es dann geschehen, dass dieses Erbarmen nicht weitergegeben wird? Gott rechne damit, dass ich nach seiner Vergebung nicht zur Tagesordnung übergehe, sondern ein Echo auf sein Erbarmen bin. Ja, im Grunde versteht es sich von selbst, dass ich auch meine Schuldner freispreche, wenn ich davon beeindruckt bin, dass Gott mir vergab. Gottes Vergebung will in mir Liebe und Dankbarkeit bewirken. Und ein Echo auf Gottes Erbarmen kann dann verschieden aussehen. Da kommt vielleicht einer zu mir und sagt, du vergib mir, tut mir leid, dass ich dir da wehgetan habe. Dann erwidere ich ihm, fällt mir schon ganz schön schwer. Du hast dir ja ganz schön was geleistet. Aber ich will es vergeben, denn im Vergleich mit dem, was Gott mir erlassen hat, ist das, was ich dir erlassen muss, nur eine Kleinigkeit. Oder zu dem Freispruch einem anderen gegenüber kann es auch so kommen, dass ich zu ihm gehe und sage, du, ich habe da immer noch was sauber in meiner Registratur verzeichnet, was du verschuldet hast. Vielleicht bist du dir dessen gar nicht bewusst. Nicht immer weiß der andere und merkt der andere, dass er an mir schuldig wird. Deshalb ist es manchmal auch nötig, dass ich auf den anderen zugehe. Und ihm dann vielleicht sage, weil Gott mir eine viel größere Schuld gelöscht hat, möchte ich dir das ganz bewusst verzeihen. Oder ein Widerklang von Gottes Liebe kann auch so aussehen, dass ich innerlich in mir all den Groll tilge, den ich einen anderen gegenüber habe. Manchmal funktioniert das nicht, mit dem anderen zu reden oder sagt, was willst du denn? Irgendwie klappt das alles nicht, aber in mir bleibt noch ein Groll und mit diesem Groll kann ich auch was machen. Ich kann ihn innerlich tilgen, ich kann ihn Gott abgeben. Manchmal brauche ich dabei auch die Hilfe eines Seelsorgers. Aber vielleicht wird mir gerade dann in der Gegenwart Gottes bewusst, dass Gott auch mit mir selbst auch ganz große Schwierigkeiten hat und er hat mir Schuld vergeben. Und deshalb kann ich jetzt auch so großzügig sein und diesen Groll tilgen. Wer auf das sieht, was Gott für ihn getan hat, für den ist es möglich, einem anderen zu vergeben. Aber wem Gottes Vergebung nicht sehr wichtig ist, dem ist es kaum möglich, einem anderen etwas zu verzeihen. Für ihn ist der Vorschlag des Petrus, 7-mal zu vergeben, schon eine große Überforderung, die er gar nicht erfüllen kann. Aber kommen wir jetzt zum Schluss dieser Erzählung von Jesus. Da schildert Jesus als Nächstes, dass sich andere mit Recht über dieses unmögliche Verhalten aufregen. Sie melden es dem Herrn und König. Und sofort lässt der Herr jenen Knecht vor sich kommen und schimpft ihn, böser Knecht. Luther hat da ursprünglich übersetzt, du Schalksknecht. Ja, daher kommt dieser Name Schalksknecht, Gleichnis hier für diese Geschichte. Du böser Knecht, ich war dir gegenüber so barmherzig. War es da nicht deine Pflicht, auch barmherzig zu sein? Und dann geschieht wieder etwas Verblüffendes. Wir sind ja im Laufe des Gleichnisses schon an Überraschungen gewöhnt. Das Besondere hier besteht darin, dass der Herr seinen Freispruch zurücknimmt. Den hat er vorher gegeben, aber jetzt nimmt er ihn zurück. Das steht nicht jemand gut an, ein einmal gegebenes Wort wieder zurückzuziehen. Und Kinder sagen dazu, geschenkt ist geschenkt und wiedergenommen ist gestohlen. Aber hier geschieht es doch. Der Herr ist zornig, weil seine Barmherzigkeit mit Unbarmherzigkeit quittiert wurde. Und deshalb wendet er jetzt die Strafe an, mit der dieser Knecht den anderen verurteilt hat. Er wird jetzt damit selbst verurteilt. Und demjenigen, der das Ganze immer noch so für eine harmlose, ganz nette Geschichte hält, die ihn gar nicht betrifft, dem sagt Jesus dann ganz am Schluss in aller Deutlichkeit im Klartext, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Von Herzen bedeutet mit Denken, Wollen und Fühlen, also sich total für Vergebung zu entscheiden. Also nicht nur mit den Lippen vergeben, sondern von Herzen. Wenn ich nicht bereit bin, von Herzen zu vergeben, setze ich mein Heil aufs Spiel. Wer Gottes Vergebung erhalten hat und diese nicht weitergibt, steht in der Gefahr, seine Vergebung zu verlieren. Das ist die große Überraschung am Ende dieses Gleichnisses. Und jetzt drängt sich die Frage vom Anfang wieder auf. Ist das nicht eine brutale Überforderung? Total vergeben? Ist das nicht zu viel verlangt? Und einerseits denke ich, ja, das ist zu viel verlangt. Für den, dem nie vergeben wurde. Es ist auch zu viel verlangt von dem, dem göttliche Vergebung nichts bedeutet oder dem das irgendwie selbstverständlich geworden ist. Wer Gottes Vergebung nicht erlebt oder sie nicht wichtig nimmt, der braucht sich nicht zu wundern, dass von Herzen zu vergeben für ihn eine große Schinderei, eine Strapaze wird. Wer sich von Gott nicht herzlich vergeben lässt, kann auf Dauer auch anderen nicht vergeben. Auf der anderen Seite muss diese Anfrage mit Nein beantwortet werden. Nein, es ist keine Überforderung für den, der selbst von Gottes Vergebung her lebt. Es ist nicht zu viel verlangt von dem, der von Gottes Liebe tief beeindruckt ist. Für den, der sich von Gottes Erbarmen sein hartes Herz aufweichen lässt, ist es keine Zentnerlast, anderen zu vergeben. Von einem Menschen, dem vergeben worden ist, kann man erwarten, dass er anderen vergibt. Auch ich selbst werde oft genug schuldig. Ich mache Fehler, ich verstricke mich in Schuld. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott mir Schuld vergibt. Und zu meinem Glück vergibt Gott jede Schuld, die ich ihm sage. Er vergibt mir, obwohl ich das nicht verdient habe. Wenn ich persönlich erfahre, wie mir vergeben wird, dann macht mich das bereit, einem anderen zu vergeben. Ich gebe zu, manchmal ist dem anderen Verzeihen das allerletzte, was ich möchte. Das ist sehr einfach, einen anderen fallen zu lassen. Es ist leicht, einem anderen etwas zurückzuzahlen. Wenn ich aber von der Liebe Gottes getragen bin und aufgefangen bin, dann habe ich den Halt, auch anderen zu vergeben. Eine Erzählung berichtet von einem Fischer-Ehepaar, das auf einer Felseninsel im Mittelmeer lebte. Weil die Männer oft lange zum Fischfang draußen sein mussten, wollten die Inselbewohner die Ehen durch besonders harte Gesetze schützen. Konnte man einer Frau untreu nachweisen, wurde sie von einem hohen Felsen der Steilküste in den sicheren Tod gestürzt, wobei es gleichgültig war, ob der Ehemann ihr verzieh oder nicht. Das schreckliche Urteil musste innerhalb von 24 Stunden vollstreckt werden. Während der Fischer wieder einmal viele Tage auf See war, ließ sich seine Frau von einem anderen verführen. Irgendjemand hatte es entdeckt, die Sache angezeigt. Man sperrte die Frau des Fischers ein, damit sie am folgenden Morgen ihre gerechte Strafe empfangen sollte. Inzwischen war der Ehemann heimgekehrt, hatte die schreckliche Nachricht bald erfahren. Er war wie niedergeschlagen. Man sah es ihm an und wunderte sich, dass er nicht zum Gefängnis ging. Denn seine Frau, die von der Heimkehr erfahren hatte, ließ ihn wissen, ihr letzter und sehnlicher Wunsch sei, ihn um Verzeihung bitten zu dürfen. Einige wollten den Fischer gesehen haben, wie er am Todesfelsen herumgeklettert sei. Wollte er sich in seiner Verzweiflung selber hinunterstürzen? Vergebens wartete seine Frau am anderen Morgen auf ihn und sein verzeihendes Wort. Ungeduldig warteten die Henker. Schließlich drängte die Zeit, in der das Urteil vollstreckt werden musste. Und so führte man die Unglückliche an den Abgrund und stieß sie hinunter. Sie stürzte in ein Netz. Es war von oben nicht zu sehen. Ihr Mann hatte es unter Lebensgefahr für sie gespannt und es hielt. Das Urteil war zwar vollstreckt, aber die Frau war gerettet. Einen anderen fallen lassen ist sehr einfach. Ihn aber mit einem Netz der Liebe und Vergebung aufzufangen, kostet eine ganze Menge. Jesus hat es sich sein Leben kosten lassen, Vergebung zu ermöglichen. Er ist am Kreuz gestorben und voller Liebe hat er da dieses Netz aufgespannt. Und seitdem muss niemand unter seiner Schuld zerbrechen, sondern er darf mit dem Vater unser bitten, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld, das ist ja ein wunderbares Gebet. Aber wer das betet, der muss es auch zu Ende beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich persönlich erfahren habe, wie mir vergeben wird, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhalten. Wenn ich von der Liebe aufgefangen bin, dann habe ich den Halt, auch anderen zu vergeben. Das erwartet Jesus von uns. Damit das konkret wird, zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht auch als Hausaufgabe in die kommende Woche mitgehen kann. Welche konkreten Schritte willst du gehen, um einem anderen, mit dem noch eine Rechnung offen ist, von Herzen zu vergeben? Ich gebe euch mal noch eine Minute, um über diese Frage nachzudenken, um sie euch einzuprägen und vielleicht auch mitzunehmen dann in die kommende Woche. Welche konkreten Schritte willst du gehen, um einem anderen, mit dem noch eine Rechnung offen ist, von Herzen zu vergeben? Ich wünsche uns, dass wir die Vergebung von Jesus dankbar erfahren und dann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern die selbsterfahrene Liebe in konkreten Schritten an andere weitergeben. Ich möchte mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. In diesem Gebet möchte ich euch am Ende vielleicht auch einladen, dieses Vaterunser zu beten, wo es darum geht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und überlegt euch, ob ihr da ganz bewusst mitbeten könnt und dies auch zu Ende sprecht, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, was du für uns getan hast. Diese Rekordsumme hast du aufgebracht, um uns Vergebung zu ermöglichen. Du hast dein Leben gegeben als Lösegeld für viele und auch für uns. Herr, schenk uns da immer eine ganz, ganz große Dankbarkeit über das, was du uns schenkst. Herr, aber du siehst, wie wir dann auch herausgefordert werden, wie wir erleben müssen, dass andere uns stattliche Beträge schulden. Dass da manchmal Dinge passieren, die nicht so einfach sind. Herr, und hilf uns, dass wir von deiner Liebe her kommend entsprechend reagieren. Gib uns Weisheit, wie wir ganz konkrete Schritte tun können, um anderen zu begegnen, mit denen noch eine Rechnung offen ist. Hab du Dank für deine Liebe und wir wollen uns dieser Liebe anbefehlen und wir wollen mit den Worten jetzt beten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.